Wer redet, ist nicht tot.
Dirk Schulze ist Kommunikations- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Mittweida. Da arbeitet er nicht nur, sondern hat auch dort promoviert. Seine Dissertation heißt Noise, Wirtschaftsberichterstattung in der ARD-Sendung Börse vor 8. Und das wiederum ist eine Sendung, zu der ich echt viel Meinung habe, die aber bloß anekdotisch ist. Und vielleicht habe ich ja Glück und bekomme jetzt ein paar Daten dazu. Hallo Dirk.
Guten Tag.
Wie bist du da drauf gekommen, ausgerechnet Börse vor 8 zu erforschen und nicht Bares für Rares oder sowas?
Ja, also das war eigentlich eine Idee meines Doktorvaters. Der ist auch Kommunikations- und Medienwissenschaftler, hat da eine Professur gehabt, ist inzwischen emeritiert. Und sein Steckenpferd als ursprünglich Sozialpsychologe war die Attributionstheorie, ne? Kausale Erklärungen über Ereignisse. Ne? Das hat man in der Sozialpsychologie das erste Mal beschrieben. Und er hat das schon in Bezug auf Wahlen untersucht. Ich habe meine Masterarbeit bei ihm geschrieben, habe das über US-Wahlen gemacht. Also da ging es noch Obama versus Romney.
Was hat zu welcher Wahlentscheidung geführt? Oder
wie? Genau, also warum hat Obama gewonnen und warum hat Romney verloren? Und mein Vorschlag war dann eigentlich mal zu sehen, weil die Kausalattribution, die Kausalerklärungen ändern sich auch im Zeitverlauf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sportveranstaltung uns anschauen, ne, da kann man beobachten, wie die Moderatoren, Moderatorinnen entsprechend der Mannschaft, die vorne liegt, zu bestätigen, warum die hier heute so gut sind. Und das kann sich eben ändern, ne, wenn da auch wenn sich's Blatt dann dreht. Ne?
Das heißt, also, ich sitze dann da und sagte, der Reporter, da ist doch ein Fähnchen im Wind.
Ja. Okay. Wir nennen das reflexive Erklärung, also entsprechend der Situation, die wir gerade vorfinden. Ne? Und meine Idee war da eben zu sagen, na, wir könnten ja mal die Wahlsendungen, Fox News, MSNBC, könnte man ja mal diese Kausalerklärungen im Zeitverlauf untersuchen. Weil die Wahlen in den USA, die gehen ja nicht wie bei uns irgendwie bloß ein paar Minuten. Ne? Da ist das Ergebnis, die Vorhersage, 18 Uhr gibt es da die ersten Hochrechnungen, 20 Uhr ist alles gegessen. Ne? Und in den USA geht das über viele, viele Stunden. Also nicht nur 4 wie die Zeitzonen, sondern 6, 7. Und das wäre ganz interessant. Das war so mein Vorschlag, sagt er hier, oder wie wär's denn? Und jetzt können wir zur Börse von 8, zu der Sendung. Wir haben da ja seit 2000 Material aufgezeichnet. Wir haben da ein Riesenarchiv. Hast du denn Lust, vielleicht das zu machen?
Moment, ihr habt 20 Jahre, 22 Jahre Börse vor 8?
Ja, also inzwischen, also nicht ganz vollständig, man muss sagen, die ersten Jahre, da haben wir ja noch mit Videorekorder aufgezeichnet, da gab es nur sogenannte künstliche Wochen, da hat man also nur 2 Wochen in einem Jahr von der Sendung gehabt, ne? Aber ab 2009 liegt da eine Vollerhebung vor.
Warum hat's diese Aufzeichnungen gegeben? Warum habt ihr damit angefangen?
Also die Professoren, die da in dieser Abteilung empirische Medienforschung gearbeitet haben, die haben gesagt, wir brauchen natürlich auch Material, ne, um Aussagen über die Medienrealität machen zu können. Und da war das meine Entscheidung, die wichtigsten Nachrichtensendungen aufzuzeichnen. Und als die Börse vor 8 2000 im Herbst 2000 startete, sagte mein Doktorvater, hier, wir machen mal 5 Minuten eher, da ist dann dieses journalistische Format noch mit dabei.
Wie viel von denen hast du dir dann angesehen? Jetzt sind wir schon in der Methodik, ne?
Aber, ja, eigentlich, genau, schon in der Methodik, aber es ist ja völlig okay, dass man vielleicht eine Vorstellung kriegt, was das auch für eine Arbeit sein kann, ja, die man sich machen kann. Ich hatte 2100 Videobeiträge vorliegen. Na, die sind so 2 bis 3 Minuten lang, manchmal kürzer, manchmal auch sogar ein bisschen länger. Die habe ich auf ihre Länge beschnitten und dann ein Videoportal installiert. Da gibt es eine kostenlose Software von einem Amerikaner. Hatte ich so einen kleinen virtuellen Server gemietet und dort habe ich die Videos hochgeladen. und habe mir dann freiwillige Studentinnen und Studenten gesucht. Ne, aber wie gesagt, ich habe den natürlich bezahlt.
Also ach so, jetzt, ich hab das, ne? Ihr wollt doch noch mal was werden hier bei uns.
Genau, ja, als Dozent kann man... ich habe immer versucht, fair mit den Leuten zu sein. Man kann das mein eigenes Geld gewesen, deswegen kann man da nicht reich werden. Ne? Aber ich habe immerhin 17 Leute zusammengekriegt, die innerhalb von 6 Wochen dieses Material gesichtet haben. Ne? Die haben dieses Videoportal, muss man sich vorstellen, wie YouTube, das sah genauso aus. Da gab es Kommentarfelder und dann habe ich ganz konkret vorgeschrieben, wie sie vorgehen sollen, was sie machen sollen, wie sie was in die Kommentarfelder eintragen sollen. Und ich habe dann die Kommentarfelder, die Kommentare, die landen ja in der Datenbank. Ich habe mir dann die Datenbank, die Einträge gezogen und hatte das dann in der Excel-Tabelle.
Hast du denen vorgegeben, was sie kommentieren sollen? Also bestimmte, weiß ich nicht, alle Substantive, die mit Börse zu tun haben oder irgendwie sowas? Oder hast du gesagt, nee, schreibt mal einfach alles rein, was euch auffällt?
Wir reden ja hier über eine Inhaltsanalyse, das hat ganz konkrete Regeln. Aus der Erinnerung heraus ich habe die Videos selbst, damit die Leute das nicht aus Versehen doppelt sich anschauen, habe ich in Videokategorien eingeteilt und jeder, der gesagt hat oder jede, die gesagt hat, ich helfe hiermit, hat also einen Videoblog zugewiesen bekommen. Ne? Das habe ich schon so eingeschränkt. Und dann ging es eben darum, dann war die Anweisung, wer moderiert hier heute? Man muss die Leute gar nicht kennen, das steht ja in der Bauchbinde unten. Und dann war die Ansage, wir suchen zunächst nach Themen in den Beiträgen. Welche Themen werden angesprochen?
Also Zinserhöhung, Börsencrash, neuer Geschäftsführer bei Siemens oder
genau, Forschungsbeamten. Ne? Sowas. Und ich sag gleich, das ist natürlich eine Interpretationsleistung, ne? Und man überprüft aber diese Interpretationsleistung, in denen man das Material bestimmt, also zufällig ausgewählte Videos nochmals analysieren lässt von anderen. Ne? Und dann prüft man die Übereinstimmung und die lag bei, ich glaube 75%, das ist ganz gut. Ne? Die Ansage war eben, Themen entdecken, ne, so wie du das gerade schon gesagt hast, und gerne aber auch mit den Wortphrasen, die Moderatorinnen und Moderatoren verwenden, dort in die Kommentarfelder reinschreiben.
Was meinst du mit Wortphrasen?
Also
mit
Sätze, bestimmte Formulierungen, die Moderatoren selbst verwenden. Also was ich nicht habe machen lassen, das habe ich dann in einem weiteren Schritt gemacht. Da werden noch keine Kategorien reingeschrieben, sondern da wird erstmal nur Moderatorin X spricht über Zinserhöhung. Ne? Und da sollten durchaus auch die Formulierungen der Moderatorinnen und Moderatoren verwendet werden. Und ich habe das dann in einem Nachgang in Kategorien gepresst.
Hast du da schon irgendwie ein Werkzeug gehabt, mit dem du diese Kategorien oder mit dem du auch diese Anmoderationen hinterher bewertest oder auswertest? Oder warst du da noch Rohdaten hergestellt sozusagen?
Also letztendlich war das der erste Teil der Untersuchung, ne? Also das Material kennenlernen und herausfinden, welche Themen überhaupt besprochen werden. Und das habe ich tatsächlich, man nennt das induktiv gemacht. Also ich hatte keine konkrete Vorstellung, welche Kategorien da tatsächlich insgesamt passieren in der Sendung. Ne? Das habe ich dann erst in diesem zweiten Schritt gemacht.
Wenn du keine konkrete Vorstellung gehabt hast, was dabei rauskommt jetzt erstmal, hast du aber doch trotzdem irgendwie gedacht, naja, mal sehen, ob sie sagen. Gab es irgendwelche Überraschungsmomente, wo du dachtest, nee, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet?
Also zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Und zwar, also das kam dann erst in dem weiteren Schritt der eigentlichen Analyse über die Ergebnisse, die wir natürlich auch noch sprechen werden. Ne? Also man muss sich vorstellen, Themenanalyse als Sichtung des Materials, was ist das, was kommt da überhaupt vor? Und im nächsten Schritt, ich nenne es mal Frame-Analyse, ne? Da kamen dann die Dinge zum Vorschein, die uns bei der Inhaltsanalyse selbst zum Teil große Probleme gemacht haben, nämlich das Hin- und Herspringen von Themen, die nur scheinbar miteinander was zu tun hatten. Wenn man Material, wenn man Inhalte systematisch untersuchen will, analysieren will und die Leute, die die Inhalte produzieren, mit ihren Gedanken hin und her springen, dann wird's auch mit ganz konkreten Anweisungen, wie man das, wie man welche Kategorie entdeckt, wie man genau vorgehen soll, da kriegt man große Probleme. Ne? Und man trifft sich da, ich hatte 4 Codiererinnen und Codierer, ich habe auch mitgemacht und muss ja das Material kennen. Und wir haben uns da getroffen und auf Augenhöhe miteinander geredet, wie wir damit umgehen können und versucht rauszufinden, was das Problem ist. Und da gab es die ersten Zweifel. Also ich habe ja, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, Arbeitstitel der Arbeit war ja am Anfang, wie Anja Kohl die Welt erklärt. Ne? Weil sie auch tatsächlich in einer Form die Inhalte präsentiert, die auch eine tatsächliche Personality hervorruft. Das muss man schon sagen. Ne? Und ich fand das auch immer sehr liebenswert. Ne? Ich bin zwar Kommunikations- und Medienwissenschaftler, aber wenn ich die Sendung gucke, dann analysiere ich die Dinge nicht. Heute ist das natürlich ganz anders, weil ich mich so sehr damit beschäftigt habe. Ne? Aber damals sagte ich, es ist eine sehr, sehr, sehr liebenswerte Form der Präsentation von journalistischen Inhalten, wenn es passt, immer noch hinten ein Sinnspruch noch dazu. Und das ist ja auch eigentlich eine große Leistung. Erbauliches. Ne? Aber wie gesagt, letztendlich war das dann, gerade diese Form der Präsentation hat bei uns schon während der Analyse große Probleme hervorgerufen, weil wir, weil die Themen nur scheinbar was miteinander zu tun haben. Ich habe das dann in der Arbeit auch Pseudostringenz genannt. Also da nimmt man einfach einen Begriff als Steigbügel fürs nächste Thema. Aber das nächste, und so dass man, dass die Übergänge gleiten, ne, aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Also es ist schon, also wenn wir sagen hier, der Verkauf des Hamburger Hafens ist Thema und dann sagt man, apropos Hafen, auch im sicheren Hafen befindet sich jetzt Manager XY.
Okay, ne? So meinst du, ja, okay, ist ja noch schlimmer, ja.
Und dann aber auch wieder zum Ursprungsthema zurückspringen und das ist, wenn man bedenkt, da sind Leute, die, also wir, da gibt's Regeln zur Analyse, ne, und die kennen die Regeln und die haben da schon Probleme zu verstehen, was da besprochen wird, wie das für einen für das Publikum, ne, für einen Zuschauer, Zuschauerin, was da an Inhalten hängen bleiben könnte.
Habt ihr das auch ausprobiert? Also habt ihr da einfach mal eine Fokusgruppe hingesetzt und gesagt, hier, guck mal, was ist erzählt worden?
Nee, also aber das wäre natürlich das wäre natürlich meine Idee. Es gibt ja auch andere Erkenntnisse in der Kommunikationswissenschaft, wo man die Leute vor Nachrichten gesetzt haben hat und die Leute haben dann vielleicht 1-2 Themen von 15 Themen tatsächlich wiedergeben können. Ne? Deswegen, ne? Und der Deutschlandfunk macht das ja sehr vorbildlich. Die sagen dann immer nach den Nachrichten nochmal, was die Themen waren. Ne? Also wahrscheinlich als Erkenntnis daraus, was ich persönlich ganz gut finde. Ne? Also da geht es auch nicht darum, dass es dass die Leute doof sind. Ne? Also und die könnten auch darüber berichten. Also die könnten auch die Dinge erzählen, was in den Nachrichten passiert wäre. Aber die können sich eben an die Themen nicht erinnern und so weiter. Ne? Also und schon gleich nach der Präsentation der Nachrichten.
Wie war denn eigentlich genau deine Fragestellung für die Dissertation?
Wie erklären Wirtschaftsjournalisten der Sendung Börse vor 8 Ereignisse an der Börse? Das ist eine Fragestellung. Wenn man so eine Forschungsarbeit macht, stellt man sich eine Forschungsfrage. Das war die Hauptfrage, die ich dann später noch in Teilfragen untergliedert habe. Aber diese Frage leitet die Forschung. Und die Hauptdimension dieser Fragestellung ist das Erklären. Die Fragestellung, die ergibt sich aus dem Eigenanspruch der Redaktion Börse vor 8. Das kann man auf der Webseite zur Sendung nachlesen, was sie sagen, ja, wir wollen hier Ereignisse analysieren und erklären. so dass ich also gar nicht das zu sehr ausgedacht habe, sondern ich mich gefragt habe, okay, also wie machen die das?
Ja, wie ist denn euer Anspruch? Dann messe ich euch jetzt mal an eurem Anspruch. Ja.
Genau, genau. Ne?
So, messen. Apropos messen. wir waren eben, also du hast Rohdaten erzeugt, dann hast du, dann kam auf einmal das Wort Frames. Das lese ich sehr häufig in deiner Dissertation. Was genau ist das eigentlich?
Frames, vor 3 Jahren gab es so einen Aufschrei in den Medien, hat irgendwie die Frau Wille, die MDR-Intendantin, eine Sprachwissenschaftlerin beauftragt, ein Gutachten zu erstellen, wie man am besten, am schönsten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk framen könnte. Ne? Ne? Also wie muss man sich das vorstellen, was die sich da, vielleicht erstmal, hier geht es wirklich nur um die allgemeine Vorstellung, was Frames sein könnte, und ich gehe jetzt auch gleich noch ein bisschen in die Tiefe. Ne? Also als Beispiel, statt zu sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, so habe ich gelesen, sollte man dann eher Gemeinwohlmedien sagen. Ne? Oder das beste, das aktuellste Beispiel, wir reden, die Russen dürfen nicht vom Ukraine-Krieg sprechen, sondern die müssen Spezialoperationen sagen. Ne? In der Linguistik, in der Sprachwissenschaft habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Wirkung bestimmter Begriffe, die verwendet werden, voraussetzen. Ne? Das ist so ein bisschen Kritik an dem, denn natürlich wissen wir alle, was Gemeinwohlmedien sind, ne? Oder was die Spezialoperation ist. Das ist, also wir sind ja nicht doof, ne? Also es ist Krieg. Ne? Und das Einzige, was das eben tut, ist eben, dass wir jetzt Spezialoperationen nicht mehr sagen dürfen, wenn wir einen Kindergeburtstag vorbereiten, ne? Weil das unpassend ist einfach. Ne? Das macht das, aber ansonsten wissen wir doch, worüber wir da sprechen. In der Kommunikationswissenschaft ist es tatsächlich so, dass wir uns mit der Wirkung von Medien versuchen zu beschäftigen. Also ich nicht, ne? Ich beschreibe Inhalte, Medieninhalte, aber zum Beispiel ein Kollege, Jörg Mattes, schon 2007 das Buch veröffentlicht, der hat versucht, die Frames, die in den Medien aus den Medien, die er im Rahmen einer Inhaltsanalyse herausgefunden hat, in den Köpfen von Probanden wiederzufinden. Ne? Und das ist ihm zum Teil gelungen. Also schwach, ne? Aber er sagt, man kann hier schon von der Medienwirkung sprechen. Da geht es ja darum, nehmen die Rezipienten, also das Publikum, übernehmen die bestimmte Denkmuster, die sie in den Medieninhalten kennenlernen. Ne?
Und diese Denkmuster sind die Frames?
Genau. Ne? Und jetzt kommen wir zum Begriff des Frames aus der Kommunikationswissenschaft. Also ich komme zu dem Schluss, dass Frames sind Erklärungen. Ne? Frames sind Erklärungsmuster. Ne? Die Kollegen nennen das Deutungsmuster. Mattes hat das Sinnhorizonte genannt. Ich würde das eher Sinnkonstrukte nennen, weil Sinnhorizont wieder sowas ist, was man nicht so richtig fassen kann.
Wenn es also ein Sinnkonstrukt ist, dann wer konstruiert es? Konstruiert der Sender?
Nee,
oder sorgt der Sender dafür, dass der Empfänger konstruiert?
Sender im Sinne von Kommunikator?
Genau? Ja, Entschuldigung.
Genau. Also wir Menschen konstruieren das. Ne? Und wir machen das alle. Ich als Kommunikations- und Medienwissenschaftler mache das im Alltag genauso wie alle anderen auch. Ich bin mir natürlich dieser Dinge mehr bewusst und aber trotzdem, wir funktionieren einfach sonst gar nicht anders. Ne? Also wir haben bestimmtes Wissen, was also nicht tatsächlich faktisches Wissen sein muss, sondern wir generieren ja Wissen auf Grundlage unserer Erfahrungen, wir zählen auch eins und eins zusammen, also logisches Denken. Und das muss nicht unbedingt die Realität sein, sondern ein subjektives Wissen kann das sein. Und aus dieser Sammlung von Erfahrungen bilden wir Theorien über die Welt. Diese Theorien können wir im Rahmen von Erklärungen ausdrücken. Jetzt müssen wir vielleicht noch unterscheiden. Es gibt Theorien über das Sein, also wie die Welt funktioniert, ne? So funktionale Theorien. Da kommen so die Ursachenzuschreibung rein, warum ist Ereignis X passiert. Und es gibt aber auch moralische Theorien, Moraltheorien. Also wir haben bestimmte Vorstellungen darüber, wie die Welt sein sollte.
Wie sie zu sein hat.
Genau, ja, ne? Zu sein hat. Ja. Ne? Das sind so Dinge wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst am Sonntag die Motorsäge nicht betätigen.
Ja. Ne? Irgendeiner meldet immer also Rasen. Du wohnst im Einfamilienhaus, oder?
Nein. Aber ich war gestern bei einer Party und die, da ging es darum, ein Kumpel von mir müsse für einen Schwiegervater irgendwie noch einen Ast absägen heute. Mit der Kettensäge. Das können also Moralvorstellungen sein, die also eine große Bedeutung haben, aber eben auch ne, so kleine Nachbarschaftsdinge. Ne? Und also letztendlich ethische Vorstellungen. Und wir haben also immer, gerade wenn es darum geht, wie die Menschen handeln sollten, ne? Also die Frage der Ethik ist ja, was ist richtig, wie soll ich handeln? Das kann natürlich auch sehr subjektiv sein. Aber wenn wir gefragt werden, können wir auch immer die Gesetzesaussage tatsächlich sagen. Ne? Also im Alltag ist es aber so, dass wir dann verlangen, dass hier der Nachbar die Motorsäge gefälligst mal auszumachen hat.
Weil das gehört sich nicht.
Ja. Das gehört sich nicht. Ne? Das ist übrigens eine astreine moralische Bewertung.
Ja,
das
klar.
Gehört sich nicht. Ne? Ja, sicher. Ne? Mit diesen beiden Erklärungsmustern gehen wir in Bezug mit Frames um. Ne? Über das Sein und das Sollen. Und eines meine Erkenntnisse hier schon mal vorweggenommen. Es wurde in anderen Arbeiten überhaupt eigentlich bisher noch gar nicht erwähnt. Es war die moralische Bewertung war bekannt, ne? Aber dass es auch eine funktionale Bewertung geben kann, das, wie gesagt, das habe ich in der Literatur bisher nicht finden können. Ne?
Funktionale Bewertung, also eine dritte sozusagen. Eine dritte Theorie, ein dritter Theoriebaustein über die Welt.
Ja. Also eigentlich, das ist, ich bin da noch am Überlegen, wo man das überhaupt hinstecken kann. Vielleicht erstmal, was ist eine funktionale Bewertung? Ne? Gehen wir einfach wieder, weil es am einfachsten ist, vielleicht zum Sport, Fußball, die eigene Mannschaft ist am Verlieren. Wir haben aber natürlich eine Theorie darüber, wie die Mannschaft gewinnen kann. Die müssen nämlich mehr Tore beim Gegner reinschießen. Ne? Außerdem wissen wir, es gibt noch Nebenbedingungen, wie das passieren kann, dass eben mehr Tore beim Gegner reinfliegen, nämlich die Leute müssen sich bewegen, die müssen an den Ball ran und der Schiedsrichter darf hier auch nicht immer für die Gegenmannschaft pfeifen. Ne? Das sind so Bedingungen und jetzt so eine funktionale Bewertung, gerade wenn es auf das Versagen der Mannschaft vielleicht zielt, dann sagt man ja, na so, ne? Hier Fehlschuss, daneben geschossen, so wird das nichts.
Ja.
Ne? Und das ist ja eine Bewertung eines Ereignisses im Rahmen eines Fußballspiels. Ne? Und das machen wir ja häufig. Ne?
Ist denn diese funktionale Bewertung nicht eine die existiert doch zwischen Sein und Sollen, beziehungsweise als ja fast schon als Synthese aus Sein und Sollen.
Hm. Deswegen, ich habe ja gesagt, ich weiß noch nicht so richtig, wo ich das hinpacken soll. Ne?
Ja.
Das ist, also wie gesagt, es hat natürlich was mit Ursache-Wirk-Vorstellung zu tun. Also es basiert schon auf der Vorstellung, wie die Welt funktioniert. Aber ich bewerte dann, ich sage, man kann das Ziel ja nur erreichen, weil ich ja die bestimmte Theorie habe. Ne? Man kann das Ziel zu gewinnen nur erreichen, wenn man diese und jene Bedingung erfüllt. Also sich bewegt, an den Ball geht und klug abspielt. Ja, und das wissen wir. Und wenn das nicht so ist oder wenn es so ist, ne, also auch sagen hier, super, oh, das war ein Pass. Ne? Also auch das ist eine Bewertung auf die Funktion. Dann wissen wir, so wird's was. Ne? Das Verrückte ist immer im Alltags, gerade in der Alltagskommunikation, in Alltagserklärungen, dass die Gesetzesvorstellung meistens nicht genannt wird, implizit bleibt. Ne? Also wir attribuieren immer auf Ereignisse, bestimmte Ereignisse. Ne? Ereignis X ist eingetreten, weil Ereignis Y. Ne? Also man könnte jetzt zum Beispiel Moraltheorien, da wissen wir zum Beispiel, du sollst bei Unfällen erste Hilfe leisten. Jetzt gab es einen Unfall, Person X war am Unfallort und hat geholfen. Also war das richtig. Das ist eine Bewertung, aber der obere Teil, die Vorstellung von dem Sollen ist...
Ist nicht vorhanden. Das Gesetz wird erst dann sichtbar, wenn man es bricht.
Genau. Und oder man fragt die Leute nach diesen Dingen. Das können das wird oft nicht genannt, aber auf Nachfrage können die Leute diese Gesetze tatsächlich auch nennen, mit denen sie umgehen. Ne?
Genau. Wie kriegen wir das jetzt zurück auf die Börse vor 8?
Ja, man hätte vielleicht Beispiele aus den Wirtschaftsthemen nehmen sollen.
Aber ist ja zum Denken.
Nicht Mann, sondern ich.
Genau. Also, du hast die Rohdaten erzeugt. Du hast gesagt, warum hast du dich für Frames entschieden als dein Werkzeug, um diese Rohdaten zu bearbeiten?
Ich habe ja ganz am Anfang die Attributionstheorie erwähnt. Und Frames enthalten nach einer Definition von einem US-amerikanischen Wissenschaftler Entman Ursachenzuschreibungen. Und die Attributionstheorie ist ja was aus der Sozialpsychologie. Wir an der Kommunikations- und Medienwissenschaft, wir bedienen uns ganz viel aus anderen Wissenschaften. Ne? Und wir gucken da, was es da so gibt, um gerade die Psychologie, Medienwirkung und so weiter da ist viel Potenzial. Und letztendlich beinhalten Frames Kausalattribution, die Ursachenzuschreibung. Na, also die Entman heißt der Forscher, der hat 1993 einen Aufsatz geschrieben und sagt hier, das Framing-Konzept in unserem Fach, das ist also so vielseitig. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, wie man das ein bisschen harmonisieren kann. Und er sagt, hier, ich lege mal eine Definition vor und hat da eben vier Elemente genannt. Die Problemdefinition, die Ursachenzuschreibung, die moralische Bewertung und eine Handlungsempfehlung. Ja, und er sagt, wie Frames zustande kommen. Journalisten, Journalistinnen greifen einen ganz bestimmten Aspekt eines Ereignisses heraus und heben ihn heraus, also machen ihn salient. Ja. Und das ist dann die Problemdefinition. Das ist letztendlich, wenn Journalisten sagen, na, welchen Aspekt wollen wir denn hier berichten? Das ist der Aspekt, den man rausgreifen kann. Also vielleicht sage ich mal noch ein Beispiel, was so ein Aspekt genau sein könnte. Also in der journalistischen Ausbildung nehme ich immer Rotkäppchen, weil man da nicht groß irgendwie einen Beitrag lesen muss und drüber nachdenken, sondern ne, das Märchen kennt jeder. Ne? Und die Bild-Zeitung würde wahrscheinlich den Aspekt der Wolfsattacke im Märchenwald hervorheben. Ne? Aber wenn man sich mal anguckt, man könnte auch den Belästiger-Aspekt im Märchenwald herausgreifen. Ne? Also der Wolf spricht ja ein minderjähriges Mädchen an.
Ne? Ja, man könnte Vernachlässigung, die Eltern könnte man...
Neuer Aspekt, den habe ich bisher noch gar nicht, aber ja.
Also ne? Verletzung der Aufsichtspflicht, Kind allein im Wald, ja.
Genau. Ne? Lynchjustiz, der Jäger schneidet dem Wolf den Bauch auf. Auch das gibt's, diese, was hinten in den Zeitungen manchmal noch zu lesen ist, so also die bunte Meldung, dass irgendwie der Übeltäter schlafend am Ort seines Verbrechens aufgegriffen wurde. Ne?
Okay, den hatte ich noch nicht auf dem Schirm, ja.
Ja, okay. Ne? Also es gibt ein Ereignis und wir Menschen definieren im Übrigen auch unsere Vorstellung definiert den Begriff Ereignis. Ne? Also eigentlich sind das ja, man könnte auch sagen, mehrere Ereignisse. Und da geht's, man nennt das Deutungshoheit, ne? Und da geht's, ne? Und die Player fangen an, diese Frames zu bilden. Vielleicht sogar unbewusst, keine Ahnung. Ne? Also in der Public Relations gibt ja auch eine Arbeit, die auf das Fach Public Relations zielt zu Frames. Auch eine sehr gute Arbeit. Ich bewerte die Dinge, also ich meine das aber, da waren viel brauchbares Wissen zusammengetragen. Das meine ich immer mit sehr guter Arbeit. Ne? Also
um dich hier nicht dem Framing, unter Framing-Verdacht zu setzen.
Genau. Ne? Genau. Ne? Also immer wenn ich sehr gute Arbeit meine, dann meine ich, ich konnte das wirklich gut gebrauchen und ne, das meine ich damit. Genau für meine Arbeit. Ne? Es geht ja beim wissenschaftlichen Arbeit darum, Wissen zusammenzutragen, den Wissensstand aufzuarbeiten, um dann dort anzuschließen. Ne? Nur so können wir Wissen generieren.
Problemdefinition, es gab vier Schritte, es gab vier, was war das?
Genau, die Problemdefinition, also der Aspekt, der berichtet wird, ne, das verstehen wir darunter, die Ursachenzuschreibung, die moralische Bewertung und die Handlungsempfehlung. Ne, also Kritik an der Arbeit von Entman, der ja diese Definition vorgelegt hat, ist, dass niemand so richtig weiß, wo er diese Elemente hergezogen hat. Ne. Also so ein bisschen in den Fußnoten kann man schon sehen, auf welche anderen Kollegen, Kolleginnen er sich da bezogen hat. Und wenn man dann die Arbeiten liest, kann man schon eins und eins zusammenrechnen. Aber da muss man schon sagen, das liest sich so ein bisschen wie, als ob ihm das auf dem Klo eingefallen ist. Aber ist nicht. Ne? Also gerade eine Handlungsempfehlung, die ich ja in dem Datenmaterial, was mir vorlag, gar nicht gefunden habe.
In dem Datenmaterial jetzt Börse vor 8 Datenmaterial.
Die Börse vor 8, genau. Ne? Die in den Videos nur marginal finden konnte. Also es gab schon immer mal was. Aber also ich gehe da auf eine propositionale Ebene. Ne? Also Propositionen sind die kleinsten Einheiten, die richtig oder falsch werden können. Und ich habe dann nach Aussagen gesucht, wie, also kaufen Sie keine Autoaktien oder sowas, ne? Als Beispiel, als Handlungsempfehlung. Wie gesagt, und die konnte ich in dem Material eher nicht finden. Aber diese Handlungsempfehlung ist zum Beispiel ein Teil in der Rhetorik, ne? Und der Journalismus bezieht ja große Teile aus der Rhetorik, ne? Nicht nur aus der Rhetorik, aber da sind schon Parallelen zu finden, ne? Und Handlungsempfehlung ist da ein Teil davon. Deswegen könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht, hat er das da irgendwie mit eingefügt. Ne? Und wie gesagt, Handlungsempfehlung in dem Material, in den Videos in der Börse für 8 eher nicht. Und aber eben die funktionale Bewertung ist was ich da tatsächlich noch frühzeitig entdeckt habe und in die Arbeit mit einarbeiten konnte. Es ist ja immer so, dass man in so einer Arbeit zunächst, wenn man den theoretischen Teil schreibt, alle relevanten Merkmale, zum Beispiel von Frames zusammenträgt und dann aufbereitet, so dass man das messen kann. Also, ne, dass die Interpretationsleistung der Codiererinnen und Codierer so gering wie möglich ausfallen müssen. Ne? Also wird das auch ganz genau beschrieben, wonach die Leute da suchen sollen. Also haben wir 4 Elemente und diese 4 Elemente werden dann zu einem Frame mit einem datenanalytischen Verfahren zusammen, wie sagt man denn, zusammengetragen. Ne, die ergeben ein Frame.
Mhm. Was für ein datenanalytisches Verfahren? Ist das was ich noch verstehen kann? Oder?
Ich versuch's mal. Also es gibt zum Beispiel die Clusteranalyse, die bestimmte Einzelmerkmale zu einem Cluster zusammen fügt, ne? Und es gibt auch dieses Verfahren habe ich genutzt, die Latent Class Analyse.
Latent Class Analyse.
Ja, die Latent Class Analyse. Hier werden also das, man muss sagen, das Datenmaterial, was man generiert anhand einer Inhaltsanalyse, das sind nominal skalierte Daten, ne? Also sagen wir mal für eine Kategorie Anleger Emotionen gibt es die Zahl 1, für die Kategorie Aktien steigen gibt es eine 2 und so weiter. Aber letztendlich könnte man in diesem analytischen Verfahren auch die Begriffe dort stehen lassen. Man überträgt sie aber in Zahlen. Ne? Und jetzt geht's in der Latent Class Analyse darum, dass die Einzelmerkmale in den unterschiedlichen Kategorien Problemdefinition, Ursachenzuschreibung, moralische Bewertung, funktionale Bewertung, dieses analytische Verfahren sucht Gemeinsamkeiten der einzelnen Merkmale. Also wenn wir jetzt mal sagen, Aktien minus erscheint relativ häufig mit negativen Anlegeremotionen, und erscheint auch relativ häufig mit der funktionalen Bewertung, hier gibt's ein Risiko.
Ja.
Na, und die Häufigkeit ist ein Indikator dafür, dass diese Element, also die Häufigkeit des gemeinsamen Auftretens, so ist es richtig, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Elemente regelmäßig miteinander verbunden sind. Ne? Diese Einzelelemente anhand dieser Latent-Class-Analyse, die führen dann dazu, dass man sagen kann, hier, das hier ist ein Frame. Aktie minus, weil negative Anlegeremotionen, Achtung, das ist ein Risiko. Die moralische Bewertung habe ich im Übrigen weggelassen. Also es ist auch so, das ist eine Entscheidungsfrage, darüber kann man streiten. Es geht ja auch immer darum, müssen immer alle vier Elemente gemeinsam auftreten. Meine Entscheidung auch, wie gesagt, Jörg Mattes hat das ja auch gemacht, er sagt hier, wenn mindestens zwei Elemente miteinander verbunden sind, können wir schon von einem Frame sprechen. Und es gibt tatsächlich dann auch so Frames, die zum Beispiel ein Merkmal hervorheben und aber wo nur eine Bewertung dabei ist. Man muss immer sehen, dass die Journalistinnen und Journalisten da ja situativ berichten. Also zum Beispiel in der Kategorie Energiewirtschaft, ne? Da geht es grundsätzlich darum, dass die Rohölpreise gesunken sind, dass aber die Benzinpreise immer noch so hoch sind. Also diese Preissenkung des Rohölpreises hat keinen Effekt auf die Bevölkerung. Und das wird dann moralisch bewertet von den Journalistinnen und Journalisten. Also eigentlich, man muss ja mal aufpassen, aber in diesem Fall eine moralische Bewertung auf das Verhalten der Energiekonzerne. Also da sind zum Beispiel Moralvorstellungen tatsächlich ganz häufig gewesen. Ich habe auch eine Kategorie Manager. Da geht es um menschliche Handlungen und auch da waren moralische Bewertungen ganz häufig zu sehen. Automobilindustrie, Dieselskandal, moralische Bewertung, Währungen gab es zum Beispiel, da gab es gar keine moralischen Bewertungen. Ne? Obwohl ja alles irgendwie, das muss man sich ja bewusst machen, alles auf menschliches Handeln zurückzuführen ist, ne, an der Börse. Ja.
Ja. Ja. Jetzt hast du, also du hast deine Rohdaten, du hast Frames gebildet, die wabern jetzt so rum. Wie führst du diese Sachen so zusammen, dass du hinterher dir eine Analyse, ein Urteil mit denen erlauben kannst?
Vielleicht ganz kurz, was habe ich für Kategorien überhaupt mir ausgewählt? Wir erinnern uns, ich habe eine Themenanalyse durchgeführt. Es gab so um die 32 Themen, glaube ich. Und die 5 meist besprochenen Themen, die habe ich der Framing-Analyse ausgesetzt. Ne?
Welche waren das?
Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, Geopolitik, Währungen und Manager. Geopolitik ist so eine Kategorie, wo Ereignisse an der Börse mit politischen Gegebenheiten ganz konkret in Verbindung gebracht worden sind. Also irgendwie hier der Fiskalstreit in USA, Massendemonstrationen, die in der Börse veracht genannt worden sind. Ne? Also sowas auch, wenn auf Äußerungen von Politiker, auch das wurde immer mal thematisiert, also bei Trump, ne? Trump sagt hier
irgendwie. Tweet von Trump macht DAX nervös.
Mhm. Genau, sowas, genau. Mhm. Ne? Das ist in dieser Kategorie Geopolitik. Ansonsten denke ich mal, es ist relativ plausibel. Ne? Also Währung, da geht es darum, wie der Euro, wie der Dollar oder andere Währungen steigen oder fallen. Also warum das so ist. Ne?
Nur das mit den Managern, das finde ich zumindest auffällig.
Ich nenne einfach mal ein Beispiel, vielleicht als kleiner Teaser in Bezug auf die Manager. Da gab es eigentlich gar nichts Positives. Da,
okay.
Das wurde immer ne, die Frames beziehen sich immer auf Vorwurf von Rechtsverletzungen, irgendwie zu hohe Einkommen.
Okay, und so.
Selbst wenn irgendwelche Personalien besprochen wurden, sind dann die Ursachen, dass es dann Königmacher gab und so.
Okay, ne? Alles klar. Sehr gut. Das ist schon,
ne? Also, okay, also einfach mal ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Ich will mal vielleicht noch nicht zu sehr die Auffälligkeiten besprechen. Absatz minus, weil Abgasbetrug, Risikobewertung. Das ist ein Frame. Ne?
Absatz, nochmal, das.
Absatz minus, also.
Ach so, Absatz minus, okay, genau, ja, genau. Ne?
Und da geht's um die Automobilbranche. Das kann also sein, dass entweder die gesamte Branche an Absatz minus leidet oder nur ein einziges Automobilunternehmen, ne? DAX-notierte, börsennotierte Automobilkonzerne. Ne? Also ein Frame. Und ich, wie man hier auch hört, ich bringe das in diese Theorien. Ne? Also ich hebe das Besprochene, die Problemdefinition heraus, nämlich hier gibt's einen Absatzminus. Dann, weil Abgasbetrug, das ist die Ursachenzuschreibung. Ne? Und in diesem Fall gibt's eine funktionale Bewertung, nämlich eine Risikobewertung. Und Absatzminus, weil Abgasbetrug, Risikobewertung, das ist ja sehr, sehr plausibel. Ne? Da. Und oder Absatz minus, weil Krise, da gibt es eine aversive und eine Risikobewertung. Aversiv ist so ablehnend, soll das bedeuten. Ne? Also auch das ist sehr, sehr plausibel. Ne? Also in dieser Form stelle ich auch meine Frames dar. Das ist auch was die Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Frames vorher beschäftigt haben, nicht gemacht haben. Die haben gesagt, hier gibt es irgendwie ein Abgasframe.
Ja.
Und das Problem ist eben, dass man dann eigentlich mit dem Abgasframe gar nichts anfangen kann, weil man die Struktur der Erklärung gar nicht kennt. Ne? Und das habe ich versucht, das schlage ich auch im Fach vor, dass man eigentlich entsprechend diesen Einzelmerkmalen aus der Definition nach Endman, dass man die Frames auch tatsächlich so benennt. Das ist fürs Schreiben nicht besonders schön, aber was ich eben feststellen konnte, ist in den Arbeiten der anderen, wenn man dann im Fazit über ein Abgas, nur ein Beispiel, ne, Abgas-Frame spricht, dann weiß man gar nicht mehr, was das tatsächlich bedeuten sollte. Ne? Und man ist dann als im Fach, als Autor, Autorin, man ist dann einfach gezwungen, diesen Frame so umständlich nochmal hinzuschreiben. Und alle wissen, worüber hier eigentlich nochmal das Fazit passiert. Ne?
Heißt das, du hast eine unterwegs in deiner Dissertation eine sinnvolle Notationsmöglichkeit für Frames erfunden?
Ja, erfunden. Also ja, ne, also ein Vorschlag.
Ja,
genau. Ne?
Ja.
Also es ist ja immer die Frage, finden es die Kollegen doof oder sagen die, ja, das ist nützlich.
Ja. Ne? Haben die schon was gesagt? Ach, du hast noch gar nicht veröffentlicht, ne?
Ja, ich habe noch nicht veröffentlicht.
Stimmt, kommt
das,
erst im März.
Also das, genau, das wird ein Buch geben beim Herbert von Halem Verlag, aber das ist gerade noch in Arbeit. Ne? Das wird gerade noch lektoriert, gerade in den Anfängen. Deswegen könnte ich jetzt noch nicht mal sagen, wann das irgendwie erscheint.
Ich habe nachgeguckt, Ende März 2023.
Echt?
So ist die Ankündigung, aber man weiß ja nie. Ne?
Okay. Woher weißt du das und ich das nicht?
Es steht im Internet, der cool. Allwissenden Müllhalde.
Ja. Ja, okay, gut. Ja, okay, dann, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht wird das erst im Herbst oder so.
Naja gut, jetzt haben sie es für März angekündigt, damit es in Leipzig noch auf die Messe kann. Wenn das irgendwie dann 3 Wochen doch länger dauert, dann gibt es das halt erst für Frankfurt.
Ja.
So funktionieren zumindest nach meiner Kenntnis Verlage, aber kann auch sein, dass sie mittlerweile ganz anders arbeiten.
Ja, ja. Okay.
Naja, so, du hast jetzt deine Frames. Haben die Namen? Genau. Frame 1, Frame 2, Frame 3 oder Frame Risiko, Frame Absatz minus?
Genau, also wie gesagt, jedes einzelne Frame heißt so umständlich, wie ich es eben gerade gesagt habe.
Der Frame heißt also Absatz minus, weil Abgasbetrug ist Risiko.
Genau, genau. Ne? Die heißen, na, das ist nicht schön, aber ich denke sehr funktional. Kann auch sein, dass das ein Ding ist, weil ich so funktioniere. Aber wie gesagt, das ist ein Vorschlag und ob es das Fach übernimmt, müssen wir dann sehen. Und auch an dieser Stelle, es geht ja hier um Kritik einer Sendung. Auch ich werde selbstverständlich mit dieser Arbeit kritisiert. Ne? Und Kritik bedeutet ja nichts anderes, als sich das anzunehmen, die Sichtweisen der anderen zu verstehen und die Dinge besser zu machen. Ne? Also das gilt nicht nur jetzt, wenn wir mit dem Finger auf die Sendung zeigen, sondern selbstverständlich.
Auch haben wir ja noch gar nicht.
Stimmt, stimmt, stimmt. Dann sollten wir jetzt mal anfangen.
Das Publikum wird unruhig. Jetzt hast du diese Frames. Ich habe so vor meinem geistigen Auge, sieht das aus wie Bauklötze. Also dass ganz viele Bauklötze da rumliegen.
Genau.
Wie baust du da ein sinnvolles Haus draus, sag ich mal?
Es ist das erste Merkmal, was wir hier haben, ist, dass die Journalistinnen und Journalisten dieser Sendung in so ganz einfachen, in einfachsten Zusammenhängen erklären. Ich weiß nicht, ob die so denken, aber sie erklären es jedenfalls in einem sogenannten Stimulus-Response-Modell. Also Reiz-Reaktions-Modell. Also die sagen, es gibt Gewinn plus, weil auch der Absatz gestiegen ist. Für Automobilindustrie als Beispiel. Und das ist plausibel. Und wir fragen uns, was hat der Schulze jetzt? Also das ist doch plausibel.
Ja.
Aber wir müssen uns immer bewusst sein.
Ist doch völlig klar, dass die Sonne aufgeht, weil der Hahn kräht.
Genau. Wir müssen uns halt immer bewusst sein, dass die Welt sehr viel komplexer ist.
Ja.
Wenn wir dem Hahn die Flügel zusammenbinden, steht er da nicht auf dem Mist und kräht. Und vielleicht war das jetzt gar kein gutes Beispiel, aber wir müssen immer davon ausgehen, dass die Welt sehr viel komplexer ist, als dass man so plausible Dinge behaupten kann, wie weil der Absatz super war, gab es auch einen Gewinn. Aber das regeln die Journalistinnen und Journalisten tatsächlich auch, falls der Absatz mal super war und es trotzdem keinen Gewinn in der Branche gab, dann haben die auch immer noch eine sogenannte konzessive Bewertung. Konzessiv bedeutet, da ist so ein obwohl,
ja.
Dennoch. Und diese konzessive Bewertung hat keine andere Funktion, als bei einer ursprünglichen Theorie zu bleiben, obwohl sie in diesem Fall widerlegt ist.
Ja, das wirkt auf mich als Zuschauer natürlich so, dass sie es stets genau wissen.
Ja.
Aber tun die gar nicht, ne?
Nee, also ich, wir können ja mal zu den, wo haben wir denn die Anlegeremotionen? Also oft werden Aktienbewegungen mit Anlegeremotionen erklärt. Ich habe hier zwei Kategorien, negative Anlegeremotionen, positive Anlegeremotionen. Man muss sich da vorstellen, was sagen die Journalistinnen und Journalisten da, wenn es um Anlegeremotionen geht? Die Anleger sind zufrieden, als Beispiel für positive, sind entzückt. Das erfreut die Anleger. Ne? Und deswegen gibt es ein Aktienplus. Also letztendlich der Frame Aktienplus, weil positive Anlegeremotionen. Solche Frames, wo also Anlegeremotionen, positive, also und ist auch immer alles selbstverständlich immer alles auch plausibel. Negative Anlegeremotionen, da sinken die Aktien und so weiter. Und es wird aber eben als Ursache für ein Ereignis an der Börse herangezogen. Und ich finde, das ist schon problematisch. Also zu behaupten, die Anleger sind heute gut gelaunt, deswegen steigt der DAX heute.
Das ist wirklich so, so rum wird das berichtet. Also es wird nicht gesagt, der DAX ist gestiegen und darum sind die Anleger gut gelaunt, sondern es wird gesagt, der DAX ist gestiegen, weil die Anleger gut gelaunt sind.
Ich würde mal hier rumklicken. Ich habe hier auch ein Beispiel. Also in der Arbeit selbst habe ich dann auch konkrete Beispiele, dass man sich das auch gut vorstellen kann. Das ist hier ein Beispiel vom 4. November 2014. Da sagt der Redakteur, der Konzern bestätigte heute seine Gewinnprognose. Die BMW-Aktie verlor dennoch fast 3%. Dann sagt der Redakteur, BMW-Aktionäre sind halt verwöhnt. In den letzten 5 Jahren hat sich der Wert ihrer Aktie fast verdreifacht. Und das ist so ein, in Frame gegossene Aussage. Der sagt hier nicht weil, aber die Dinge werden kausal miteinander verbunden. Durch den Sinn. Genau. Das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, für negative Anlegeremotionen sinkende Aktien.
In dem Fall sind das ja gar keine negativen Anlegeremotionen, sondern positiv, oder? Die sind halt daran gewöhnt, dass...
Nee, die sind erfolgsverwöhnt.
Die sind erfolgsverwöhnt, darum gehen die, ja.
Genau, ne, die könnten da auch so, hier sagen, sind misslaunig, ne, deswegen. Ne, also und jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen, also, dass die Anleger, da, also sicherlich geht es da um Emotionen, aber das ist doch nicht der konkrete Grund dafür, dass die BMW-Aktie sinkt, sondern da geht es doch darum, und hier kommen wir eigentlich schon fast zu der Haupterkenntnis, und ich bediene mich da den Erkenntnissen aus der Volkswirtschaftslehre, dass man dieses tägliche Auf und Ab von Aktien, das kann man gar nicht erklären. Ne? Die Volkswirtschaftslehre nennt das Neuss.
Darum heißt deine Arbeit so?
Ja, Neuss. Und zwar im Sinne nicht von Krach, sondern von
Rauschen.
Neuss. Das, was man auf den analogen Fernsehern noch so kennt. Ne? Also dieses Rauschen, dieses Kriseln. Ne? Das kann man übrigens auch über so eine Audiokurve darstellen. Dann ist das so ein Hoch und Runter. Das repräsentiert dann den Aktienkurs noch ein bisschen schöner, ne? Weil das ja so hoch und runter geht auf so einer sichtbar gemachten Audiokurve.
So, das ist jetzt, wir haben uns jetzt ein, zwei einzelne Frames angeguckt. Wie viele Frames hast du dann insgesamt gehabt?
Automobilindustrie sind es 10 Frames, in der Energiewirtschaft sind es 10 Frames, die Geopolitik hat 16 ergeben, die Manager, da haben wir 4 und bei Währungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auch 10. 10.
Das habe ich nicht mitgezählt, ja, aber ungefähr 50, ne?
Ungefähr, ja. Ne? Ne, also da, genau, ja, gar nicht schlecht, genau. Vielen Dank.
Ja.
Genau, ne, also und das ist Energiewirtschaft, Automobilindustrie, Währung, dass das 10 sind, das ist tatsächlich Zufall. Es hat sich tatsächlich einfach aus dem datenanalytischen Verfahren so ergeben.
Jetzt hast du 50 Frames. Und guckst dir diese Frames an und stellst fest, Moment mal, da werden Kausalzusammenhänge gebildet, die überhaupt nicht angemessen sind. Mhm. In wie viel Frames waren dieser Zusammenhänge angemessen?
Es gibt tatsächlich in der Energiewirtschaft gibt es tatsächlich ein Frame, wo man sagt, wo man auch in der Volkswirtschaftslehre sagt, das kann als Theorie bezeichnet werden. Das ist hohe Rohölpreise, weil geringe Marktverfügbarkeit.
Ne, das ist ja ein,
ne, also das ist nicht nur plausibel, sondern das wird tatsächlich auch
binsenweise.
Ne, also und das, das ist ein guter, stabiler Frame und eben auch, ich weiß gar nicht, gibt's hier, genau, ne, und auch der Gegenpart niedrige Rohölpreise, weil übermäßige Marktverfügbarkeit. Ne, also das ist so ein Marktgesetz, wenn was knapp ist, dann wird es teurer und wenn es nicht knapp ist, dann verknappen wir es, versuchen wir es zu verknappen. Entweder künstlich oder die OPEC beschließt es.
Mit anderen Worten, die meisten, wenn nicht gar fast alle Frames, die du identifiziert hast, machen eine falsche Kausalattribution.
Ja, also vielleicht sagen wir es mal lieber, also wir in der Wissenschaft würden sagen, das sind keine bestätigten Zusammenhänge. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Man müsste das jeden einzelnen Punkt untersuchen. Ne? Und meine Arbeit hat also jetzt nur das reine Schreiben und die Analyse 4,5 Jahre gedauert. Wenn das jetzt ein Forscherteam machen würde, wird es vielleicht ein Jahr oder vielleicht 2 dauern oder vielleicht ein halbes, keine Ahnung. Aber nicht eine Zeit, nicht die Zeit der Vorbereitung einer Sendung. Ne? Und Journalisten haben nicht die Möglichkeit, sowas systematisch zu untersuchen. Ne? Es sei denn, die greifen auf Studien zu. Ne?
Ja, aber selbst das ist ja schon sehr viel Arbeit, darauf zuzugreifen, weil dazu muss man sie auch erstmal lesen und verstehen. Was Journalisten machen, ist ja letztendlich auf Heuristiken zurückzugreifen. Die bilden sich ein, bestimmte Kausalattributionen zu kennen, weil man die ja kennt und die werden dann ungeprüft reproduziert. Dadurch kommen ja bestimmte Frames in die Medien, in die Berichterstattung und so weiter. Letztlich hast du festgestellt, dass das, was, also deine Ausgangsfrage war, wie erklären die Welt? Hm. Nee, nicht die Welt, sondern das
die Ereignisse an der Börse.
Die Ereignisse an der Börse. Genau. Und die Antwort lautet doch dann eigentlich gar nicht.
Sie erklären, Also es ist, ich überlege gerade, ob man sagen kann, das ist dysfunktional für die Gesellschaft. Mein Doktorvater, einer der Gutachter der Arbeit, hat dann gesagt, ja, vielleicht habe ich jetzt, der Schreiberling, vielleicht auch zu wenig das Selbstverständnis der Journalistinnen und Journalisten beachtet. Journalisten wollen natürlich informieren, aber oft ist es auch so, dass Journalisten auch unterhalten wollen, ne? Vielleicht sogar beides. Aber das steht da nicht auf der Webseite, ne? Und
das ergibt sich auch nicht aus dem Kontext, in dem das gesendet wird. Also wenn das ein eigener Sendeplatz wäre, mit einem nicht, das kommt ja daher wie den Nachrichten angegliedert, also sehr seriös sagen, was ist. Den Nachrichten einmal angegliedert und dann auch die ganze Form ist ja auch Reporter, Reporterin steht auf dem Parkett. Live vor Ort, mittendrin, das ist Nachricht, das ist nicht Entertainment.
Ja. Denke ich nämlich auch. Na, wie gesagt, ich habe auch versucht, die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Also wenn du über das Selbstverständnis von Journalisten reden willst, solltest du das mit Journalisten und Journalistinnen tun und idealerweise mit denen, über die du arbeitest. Und die sagen gar nichts.
Ja, die haben mir auf meine Anfragen nicht geantwortet. Da geht es auch nicht darum, dass ich eine falsche E-Mail-Adresse hatte oder so. Ne? Ich habe bei der Tagesschau angerufen, weil die Sendung heißt ja inzwischen Wirtschaft veracht, wird als Marke der Tagesschau dargestellt. Also habe ich dort angerufen, die haben mir da eine E-Mail-Adresse gegeben, die lautete Börse im Ersten. So hieß die Sendung 2000, ne? Bis 2012. Ne? Börse im Ersten, @. Ne? Ja, also da denke ich dann immer, ist das der Stellenwert der Sendung? Ne? Wir reden ja hier über Einschaltquoten, die, glaube ich, so bei 2 Millionen liegen oder so. Ne? Sicherlich gucken das nicht alle ganz konzentriert, sondern lassen das laufen, weil gleich die Tagesschau kommt. Ne? Und man kann auch zum Teil gar nicht die konkreten Inhalte aus dem Werbeblock filtern, der da 30 Minuten vor der Tagesschau gestartet wird. Ne? Ich könnte mir vorstellen, die Sendung hat vielleicht gar keinen großen Stellenwert, aber es ist eben ein Informationsformat und es bildet unsere Vorstellung von der Welt, in dem Fall von der Börse, von der Wirtschaftswelt. Ne? Verantwortung, würde ich jetzt hier mal mit einem Ausrufezeichen.
Ja, hast du dir auch Gedanken gemacht über eine Lösung des Problems? Also klar, abschalten. Abschalten und eine richtige Wirtschaftsberichterstattung machen, weil das gibt's ja. Also das wäre auch mal interessant, vielleicht vergleichende Forschung zu machen jetzt mit expliziten Wirtschaftsinformationssendungen in anderen Sendern zum Beispiel.
Mhm. Ja, also ich mache einen Vorschlag. Ne? Ich mag es immer nicht so, immer bloß dran rum zu kritisieren und dann vielleicht keinen Vorschlag haben. Aber der Vorschlag ist natürlich teuer und ist aufwendig und keine Ahnung, ob irgendjemand diesen Weg gehen will. Ne? Also wir halten nochmal fest, die Redaktion berichtet Neues. Ne? Also die Aktienwerte, also jede Aktie hat einen sogenannten intrinsischen Wert. Der bewegt sich nur ganz selten, ne? Nur wenn es wirklich, wirklich neue Informationen über das Unternehmen gibt, in irgendeiner Weise. Ne? Aber ansonsten sinkt und steigt der Wert einer Aktie nicht. Aber er tut es natürlich an der Börse. Ne? Und die Volkswirtschaftler sagen, wir können dieses Phänomen im Moment nicht erklären. Also theoretisch ist es möglich, man müsste aber eben die Aktionäre befragen, die damit handeln. Ne? Die haben eine Vermutung, die sagen, da gibt es sicherlich große Player, die bestimmte Trends anschieben.
Schwarmverhalten, ne?
Genau. Ja, ne? Ja. Und so die Laienanleger beobachten nicht den Markt, sondern andere Anleger. Und wenn der Trend nach unten geht, verkaufe ich lieber und andersrum. Ne? Und am Ende des Tages, der große Player kauft seine Aktien zurück und hat einen hübschen kleinen Gewinn gemacht.
Genau.
Das ist so die Vorstellung davon, wie es funktionieren könnte, warum also die bestimmte Aktien hoch und runter gehen, Tag ein, Tag aus. Ne? Deswegen, ob die Aktie sinkt, weil die Anleger traurig oder verwöhnt sind oder was auch immer, ne? Letztendlich ist das schon fast egal. Also was diese Frames zeigen, ist eine typische Berichterstattung in der Börse. Ich glaube, die anderen Sendungen, die es da gibt, die funktionieren da ähnlich. Ne? Da wird auch irgendwie mit Anlegeremotionen oder so erzählt, würde ich mal, ne? Also argumentiert, könnte ich mir vorstellen. Ne? Es ging ja darum, welche Vorschläge mache ich. Ne? Ich sage jetzt nicht einfach abschalten, sondern ich sage
ersetzen Leute, durch Klima vor acht.
Ja, ne? Ja, wäre eine Möglichkeit. Ich denke aber, wenn man ernsthafte Berichterstattung über die Wirtschaft machen will, dann muss man Daten sammeln, dann muss man, und das ist aufwendig. Ne? Eines der Merkmale, was ich gesehen habe, ist, die stützen sich, wenn die Aktien berichten, auf Reuters. Und wenn sie Zusammenhänge behaupten, das ist ja eine Behauptung über die Realität, wird überhaupt keine Quelle genannt. Ne? Manchmal hier so vage, hier man erzählt sich, hier auf dem Börsenparkett und so. Ne? Also mal guten Journalismus machen, das bedeutet eben auch, woher ist denn meine Quelle? Ne? Ich persönlich, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rede.
Da muss ich das nicht. Normalerweise bin ich dafür bekannt, insbesondere bei Medienthemen. Von daher, bitteschön, nur zu.
Also ich persönlich denke, man muss sich auf Reuters beziehen, wenn man die Aktienwerte berichtet. Also das ist ja auch eine Sendung.
Während man an der Börse steht.
Ja, ne? Und da ist ja auch die Börse schon zu. Also, ne? Und naja, also brauchen wir einfach bloß die Endwerte ablesen oder so, ne? Und hier kann man sogar Augenschein hinschreiben. Ne? Also und letztendlich, welchen Sinn hat die Sendung? Also, wenn ich Anleger bin, informiere ich mich doch nicht dort. Das ist doch schon alles auch zu spät. Da gibt's ja auch Apps, ne? Also wie der Stand jetzt gerade ist und wie der Trend ist und so weiter. Und ich bin mir sicher, Anleger nutzen das auch. Ne? Also das Einzige, was sein könnte, ist, ich komme heute von der Arbeit, die Sendung läuft und ich stelle schon mal fest, okay, die erzählen das, was sie immer erzählen, die Welt dreht sich noch. Ne?
So, vielleicht ist das also in die richtige auch Richtung. Genau der Grund für die Existenz dieser Sendung.
Kann sein.
Zeigen, dass die Welt sich noch dreht.
Ne? Und was könnte man verändern? Datenjournalismus, eigene Daten sammeln und nach entsprechenden Verfahren auch auswerten, nach bestimmten Fragestellungen, ne? Die man sich auch in einem Plan, in einem Redaktionsplan schon überlegen könnte.
Ne? Ja, vor allen Dingen sogar so weit standardisieren könnte, natürlich nicht aus dem Stand, aber über die Zeit so weit standardisieren könnte, dass eine halbautomatische Berichterstattung oder halbautomatische Relevanzmessung stattfinden könnte. Ne?
Genau. Ne? Also es gibt in den USA den Nate Silver, ne? Das ist da so der Datenanalyse-Papst, auf den viele schauen, sagen wir mal so. Ne? Der macht das ja vor, der macht das mit Wahlberichterstattung, der macht das aber auch mit Sport. Ne? Übrigens auch Bundesliga und Champions League, ne? Mit Wahrscheinlichkeiten, welche Mannschaft da noch in die Champions League kommen könnte und so weiter. Also da gibt's auch Vorbilder. Ne? Und man könnte, vielleicht schafft man, also hier geht es um Geld natürlich auch, das kostet was. Ne? Vielleicht schafft man eine Initiative, die man auch mit Hochschulen gemeinsam starten kann, mit Fakultäten, mit Instituten, die tatsächlich in der Lage sind und Ideen haben zu den Fragestellungen und Daten sammeln können. Ne? Und dann sind die Teil der Drittmittelprojekte an den Hochschulen und bieten einen Dienst für diese Sendung, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wird man ja sicherlich nicht nur für diese Sendung profitieren. Und vielleicht wäre das sogar auch noch, gerade was die Daten betrifft, was für andere journalistische Institutionen, ne, die da auch zugreifen könnten, dass man möglicherweise einen im Rahmen von Drittmittelprojekten, dass man hier auf wissenschaftlicher Basis, auf systematischer Basis Daten sammelt. Ne? Also Journalismuskritik, es ist also über klar, die
ist
Jahre,
auch, ist auch billig, was ich, ne?
Was ich über die Jahre so an auch Arbeiten gefunden habe, wo es eben darum geht, mal mit dem Finger drauf zu zeigen, was man besser machen könnte. Ne? Gibt schon einige Arbeiten. Ne? Aber deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, ja, keine Ahnung, ob es irgendeine Wirkung hat, weil die harsche Kritik, die zum Teil so von älteren Kollegen, die jetzt, glaube ich, auch schon in Rente sind, emeritiert sind, die gibt's und eigentlich hat sich nichts verändert. Ne? Aber man muss auch sagen, als Journalist, man ist immer unter Publikationsdruck. Ne? Deswegen, ich würde das jetzt gar nicht so sehr auf die Individuen, sondern auf das Konzept der Sendung schieben.
Wahrscheinlich sogar auf das System, in dem solche Sendungen entstehen. Also das, ich würde sogar denken, dass wir immer wieder an vielen Stellen eigentlich einen Systemfehler beschreiben. Punkt. Dass wir an vielen Stellen eigentlich einen Systemfehler beschreiben.
Ja. Und vielleicht auch, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn die Journalisten mal zugeben würden, dass sie nicht alles wissen können,
ja,
ne? Also davon ausgehen, dass die menschliche Wahrnehmung subjektiv, selektiv ist und dass wir können gar nicht anders, ne? Also wir sehen nur das, was uns geprägt hat, ja, wovon wir wissen, ne? Sonst würden wir wahrscheinlich schon in, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste, in andere Galaxien fliegen.
Laber-Podcast.
Genau. Ja, also, ja, ja, das ist quasi mein Fazit und mein Vorschlag, ja, das Konzept der Sendung zu überdenken.
Um nicht mehr Neues zu berichten.
Um nicht mehr
zu Neues rauschen.
Das Rauschen, das weiße Rauschen.
Ja.
Was man theoretisch erklären könnte, aber so komplex und aufwendig ist, dass es jedenfalls in 2 bis 3 Minuten in dieser Sendung nicht beschrieben werden kann, warum die Aktien hoch oder runter gehen.
Und falls ihr es euch beschreiben lassen wollt, wie Dirk zu seinen Ergebnissen kommt, das Buch zu DIS, wie gesagt, kommt Ende März 2023 auf den Markt. Dirk Schulze, ich danke dir.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, diese Arbeit mal vorzustellen und darüber zu informieren. Es ist ja, wie gesagt, 4,5 Jahre Arbeit gewesen. Deswegen freue ich mich sehr für die Gelegenheit.
Musste das so lange dauern oder ich ist es einfach so absurd viel Arbeit gewesen oder hast du dir so viel Zeit gelassen?
Ja, nee, also ich hab einen Fulltime-Job. Ich habe das dann also immer dann gemacht, wenn die anderen. Also man muss auch bei so einer Arbeit, wenn man so eine Arbeit schreibt, auch leben. Ne? Also ich bin auch ausgegangen, aber ich habe Urlaube geknickt. Ich saß am Wochenende und saß abends noch. Es ist ein Projekt und man muss immer dran sitzen, sonst gerät das zu so einem Überwindungsding. Ne? Allein die empirische Untersuchung hat ja ein Jahr gedauert. Ne? Als ich das Material untersucht habe, da habe ich ja fast keinen Satz geschrieben. Immer nur mal methodische Hinweise, damit ich es dann im Fließtext nicht vergesse. Ne? Schon aufwendig gewesen.
Aber promoviert bist du jetzt schon, ne? Also das Ding ist durch.
Genau, ich habe letztes Jahr im Juni abgegeben. Dann hat das aus irgendwelchen Gründen so lange gedauert. Aber seit Mai die Urkunde ist von Juli, genau. Die Verteidigung war im Mai.
Na dann, Dr. Dirk Schulze, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
ist nicht tot.